Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Podcast, dem Podcast von www.dvdnarr.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute natürlich wieder.
Hallo, hier ist Wolfgang.
Hallo, hier ist Stefan.
Jo. Wie immer geht es auch gleich los mit unseren Trailern. Auch diesmal hat uns Stefan ein paar Trailer ausgesucht. Der erste nennt sich Queen of Bones. Und nachdem sie ein bisschen so in die Horror-Ecke geht oder zumindest ins Übernatürliche, Stefan, wie gefällt dir Queen of Bones?
Also solide, würde ich sagen. Ist jetzt kein Film, hinter dem ich herrennen würde, aber so für einen gemütlichen Streaming-Abend im Herbst oder so kann man sich den vielleicht mal angucken. Ich finde die Besetzung nicht uninteressant. Mit Martin Freeman, Taylor Schilling und Julia Butters in der Hauptrolle. Das ist ja das Mädel, mit dem Leonardo DiCaprio da seinen Dialog hatte in Once Upon a Time in Hollywood. Ist ein bisschen größer geworden inzwischen. Jacob Tremblay spielt auch mit. Also die Besetzung hat mich eigentlich so ein bisschen Interesse halber rangezogen. Der Trailer sieht okay aus. Viel so das Übliche, war die Frau jetzt irgendwie da in dunkle Mächte verstrickt, Witch in the Woods, Stiefvater oder Vater in dem Sinne, mit Geheimnis, vielleicht böse, vielleicht nicht. Definitiv nichts Neues, so ein leichtes Period-Setting. Wie gesagt, haut mich nicht sonderlich um, aber sah eigentlich ganz solide aus und würde ich mir irgendwie mal angucken.
Okay, Wolfgang, wie sieht's bei dir aus?
Ja, jetzt nicht unbedingt der Nagel auf den Kopf, aber ich fand den auch nicht uninteressant, muss ich gestehen. Auch von der Besetzung her und dann auch von dem Setting oder so. Keine Ahnung, wenn ich da vielleicht mal als Podcast-Kandidat dazu genötigt werde, mir den anzuschauen oder so, wäre ich nicht abgeneigt. Ob ich mir den jetzt selber irgendwie mal anschaue oder streame, ich glaub eher nicht. Aber er sah jetzt nicht ganz uninteressant und nicht ganz schlecht aus. Also von daher, ja, vielleicht irgendwann mal, aber ja, wie es dann immer so ist, gibt es ja viele.
Ich wollte gerade sagen, die Stapel bei uns allen, nicht nur echt, sondern auch virtuell, sind groß und lang.
Ja, aber zumindest hat Wolfgang jetzt schon mal die Tür aufgemacht, wenn wir das für einen Podcast auswählen.
Genau. Gut, von meiner Seite aus, im Großen und Ganzen kann ich mich euch anschließen, storytechnisch. Ich stelle halt immer nur wieder fest, gerade wenn es um so Period Pieces oder so auch um andere Zeiten geht, ich werde mit diesem cleanen Look nicht warm. Einfach, das passt für mich einfach für so eine alte Zeit in Anführungsstrichen immer irgendwie nicht. Und ich weiß es nicht, das reißt mich immer so ein bisschen raus. Da muss der Film dann schon wirklich gut und interessant sein, damit ich da so ein bisschen drüber hinwegsehen kann, sagen wir mal so. Mhm. Aber das ist halt ja auch persönliche Vorliebe oder Abneigung und so. Aber wie gesagt, ich stelle es halt immer wieder fest, wenn so Filme auftauchen, wäre es ein moderner Film, wäre es jetzt oder in der modernen Zeit spielen, nicht ganz so tragisch, aber halt für so Period Pieces da weiß ich nicht, da finde ich es immer ein bisschen unpassend. Aber gut, ist wahrscheinlich halt auch eine Geld- und Budgetfrage.
Ja, bestimmt.
Okay, dann kommen wir zu was Französischem, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Der Balkonetz, Wolfgang.
Sehr französisch. fand ich ganz nett, muss ich sagen, mit den drei Mitbewohnerinnen, die da nach dem gut aussehenden Nachbar lechzen und das dann eines Abends mit einem von den drei Mitbewohnerinnen wohl zum Tête-à-Tête kommt und es der junge Mann wohl nicht überlebt.
Ja, das ist ja die Frage. Die ist so,
ist die Frage,
ne, so ganz klar ersichtlich aus dem Trailer.
War jetzt meine Interpretation des Trailers.
Ja, ist eine Möglichkeit, ja.
Ich muss nicht der junge Mann gewesen sein, aber es geht halt dann darum, die eine, also nicht die Leiche, sondern eine Leiche wohl verschwinden zu lassen. Und wie gesagt, es ist sehr französisch vom Ambiente her. Durchaus mal so ein Kandidat zum Anschauen.
Ja, aber wie gesagt, wenn ich da einhaken darf, gleich auch, wie gesagt, ich habe auch gedacht erst, ja klar, aber zumindest vom Trailer-Ablauf her, tauchte der Typ ja am Ende nochmal auf. Und je nachdem, wie halt die Leiche vielleicht auch aussah, und die eine Dame, die das Täter hatte, war ja auch mehr oder weniger fast bewusstlos oder so. Ja. Also man ist nicht gar, also es war nicht ganz ersichtlich, ob es dann tatsächlich er ist oder nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht da sich auch der Film drum dreht. Wer ist die Leiche oder was auch immer. Regie geführt hat übrigens Noémie Merlant, die wir von Portrait of a Lady on Fire kennen. Die Dame ist inzwischen auch als Regisseurin unterwegs und hat schon irgendwie 4 Sachen abgedreht, wobei ich gar nicht weiß, was davon jetzt Kurzfilm und was Langfilm war, aber auf jeden Fall ist sie nicht ganz unerfahren. Und bei dir, Stefan, wie sieht's aus mit dabei, Cornetz?
Ach so, nicht uninteressant. Also solche Filme gucke ich ja recht selten, aber irgendwie so dieses Spritzige von dem Ganzen.
Du meinst das Blut?
Nee, das tatsächlich mal nicht. So viel spritzte da ja auch nicht rum. Aber so dieses Temperamentvolle, das ist vielleicht das bessere Wort, fand ich ganz nett. Und so dieses etwas Schoolballhaft überdrehte, würde ich mir auch, wenn es im Streaming-Abo mit dabei wäre, einfach mal angucken aus Neugier. Und vielleicht, wie gesagt, wenn da irgendwie ein Twist drin ist oder ob es nur so eine Variante von hier Very Bad Things ist, irgendwie man hat einen Tete-a-Tete und einer endet tot und dann versucht man die Leiche loszuwerden oder so. Ja, wer weiß, aber fand ich ganz, ganz nett anzusehen, so auch von den hellen Farben und passt ja auch zu unserem warmen Wetter gerade, dass es während so einer Hitzewelle da spielt. Also ja warum nicht?
Und optisch hat es mich ein bisschen mehr angesprochen als den davor, muss ich auch sagen.
Ja, gut, hat eine komplett andere Farbpalette.
Absolut, ja. Nicht ganz so blass.
Genau.
Okay, dann kommen wir zu einem, ja, auch eher kleineren Film, Somnium. Auch eher in die Horrorrichtung gehen. Stefan, wie sieht's aus?
Ja, also da kann ich ein bisschen was zu erzählen, deswegen habe ich den Trailer auch ausgewählt.
Sehr schön.
War gerade erst rausgekommen, aber das ist ein Projekt, das ich bei Kickstarter unterstützt habe. Und zwar schon 2018, als der noch Alaska hieß.
Okay.
Das Projekt Alaska hieß und halt so als ganz kleiner, super Mini-Indie gedacht war von der Regisseurin Rachel Kane. Und das fand ich damals ganz interessant, das Projekt. Und dann entwickelte sich das da immer Schritt für Schritt weiter. Ist zwar jetzt immer noch keine große Produktion, aber es gab immer ein bisschen mehr Geld und dann konntest du ein bisschen was drehen und dann kamen 1-2 Darsteller noch dazu und letztendlich hat sie den Film jetzt vor, ich glaube, 1,5 Jahren oder so fertiggestellt und dann den Titel von Alaska, der ein bisschen nichtssagend ist in dem Sinne, zu Somnium gewechselt und der erscheint jetzt demnächst in den USA auf jeden Fall und dementsprechend hätte ich mir den so oder so angeguckt, weil ich auch zumindest einen Digital Download bekomme von dem Film. Aber würde mich auch so einfach mal ansprechen, weil sah recht nett düster aus und mit dieser Schlafklinik oder Schlafprobleme-Dämon ist zwar jetzt auch inhaltlich nicht Neues und ein paar Sachen weiß ich halt über die Entstehungsgeschichte, was noch inhaltlich drin vorkommt, das werde ich jetzt hier nicht groß raushauen, aber wie gesagt, vom Trailer her passt es sowieso zu mir, düsterer Horrorfilm. Grace Van Dien spielt mit, wo wir gerade bei dem Thema mal wieder sind. Die habe ich auch öfters letzte Zeit gehabt. War halt auch eine Person, die da irgendwann zwischendurch dazu kam. Jonathan Scheck spielt noch eine kleine Rolle mit. Und ansonsten sieht es wie ein netter, düsterer Horrorfilm aus, den ich mir auch so wohl mal angesehen hätte. In dem Sinne werde ich berichten.
Gut, das ist schon mal gut zu wissen. Ich fand den auch eigentlich ganz ansprechend soweit. Ist immer schwierig, so einer, ja, mehr oder weniger One-Location ein bisschen in diesem Schlaflabor, wenn ich das so richtig rausgehört habe. Aber es sieht definitiv interessant genug aus, um den mal eine Chance zu geben. Oder, Wolfgang? Nicht so zu creepy doch.
Zu creepy. Okay. Es sah aber cool aus, muss ich gestehen, von auch diese Einblendungen oder von diesem Bildschirm da in Blau oder so, also sah ganz nett aus, aber ist halt jetzt einfach nichts für mich. Was mich jetzt wundert, ist 2018 bis 2025, da, keine Ahnung, sind da die Kickstarter-Backer dann auch auf die Barrikaden gegangen, was nicht geliefert wird, oder ist das so ein üblicher Zeitraum?
Es ist, glaube ich, kein üblicher Zeitraum, aber sie hat halt regelmäßig Updates gegeben und nachvollziehen und das und ein neuer Prozent und ein bisschen umgeschrieben. Dann
war ja da auch noch eine kleine Pandemie dazwischen, oder?
Und dann, ja, das auch noch. Ja. Genau, also tatsächlich hat es sich lange hingezogen, wo ich auch dachte, oh, gut, vielleicht wird es auch gar nichts, ist ja auch manchmal bei solchen Projekten so, aber nö, die Updates waren ganz, das war auch ganz lustig, weil sie schrieb mich dann irgendwann auch an und meinte, hey, der läuft auf einem kleinen Festival in Bremen. Du wohnst doch in Deutschland. So.
Yeah.
Ja, Bremen ist zwar nicht weit von mir entfernt, aber gerade an dem Wochenende konnte ich halt nicht, was ich halt echt doof fand.
Ja, schade.
Genau, das wäre doch ganz lustig gewesen, aber wie gesagt, dadurch, dass der Kontakt gut war und hat die Leute, glaube ich, ganz gut bei Laune gehalten.
Dann geht es, wenn man ja Updates bekommt, weil es gibt ja dann auch so Projekte, wo man dann halt einfach geghostet wird oder so und dann,
dass
man zwei Jahre nichts hörst oder so und dann nur kommt, ja, wird nichts mehr, Pech gehabt.
Genau, also so gesehen war das ganz gut und ja, gut, jetzt freut mich das auch für so eine kleine Independent-Filmemacherin, zwar, sie wird ja nicht bei null angefangen haben bei der Kickstarter-Kampagne, wahrscheinlich wird sie schon 2-3 Jahre zuvor dann Ding rumgebastelt haben, am Drehbuch oder so, also dann war sie lange dabei und dann hat sich zumindest in dem Sinne wahrscheinlich nicht vielleicht finanziell unbedingt ausgezahlt, aber zumindest hat sie einen Film rausgebracht dann mal.
Auch gut. Aber das hört sich auf jeden Fall interessant an und so ein kleinen Film können wir ja dann auch mal unterstützen.
Ja.
Gut. So viel zu Somnium und jetzt zu einer A24-Produktion. Stefans Lieblingslabel inzwischen, wenn ich das so richtig rausgehört habe oder zumindest bringen sie viel raus, was dir gefällt. Und dieses Mal geht es um Eternity und da fange ich mal an. Nein, danke. nee. Also gar nichts meins. Love Story, auch noch Geister und wen liebt sie mehr? Nee, muss ich nicht haben.
Denkt doch dran, mit wem sie die Ewigkeit verbringen soll.
Ja, und das ist mir doch völlig wurscht. Soll sie es mit beiden verbringen?
Das geht doch nicht.
Geht ja nicht. Das verstößt gegen die Regeln.
Ja, dann sollen sie mal die Regeln lockern. Immer diese Regeln, das ist eh für den Arsch. Nee, also sorry, tut mir leid. Nicht meins, aber ich glaube, das hättet ihr auch erahnen können, oder? Ja, das aber Wolfgang, wie sieht's bei dir aus?
Nicht so. Ich muss bei, wie hieß er, Afterlife?
Ja.
Consultant oder so, da musste ich schmunzeln. Werde ich vermutlich auch nie sehen oder so. Ich fand den aber jetzt nicht ganz schlecht. Er hatte so ein bisschen so Wes Anderson-Vibes auch irgendwie.
Mir hat es gereicht, als der eine dann schon, ich möchte ja nur, dass du glücklich bist.
Ja, also das ist mir dann auch ein bisschen zu schnulzig.
Ja.
Also ich habe da ja prinzipiell jetzt weniger Probleme wie du mit Liebeskomödien und solchen Sachen, aber wenn es dann halt so ganz auf Herzschmerz und die große Liebe und die wahre Liebe geht oder so, das brauche ich dann auch nicht unbedingt.
Ja, ich könnte mir vorstellen, den mal anzugucken. Ich bin
du musst ihn angucken, das ist eine A24-Produktion.
Ja, ich gucke auch nicht alles
A24. Ich weiß. Lass mich dich doch ein bisschen auf den Arm nehmen.
Gar nicht interessieren, ja. Ich weiß. Aber ich mag Elizabeth Olsen. Ich fand auch so ein paar Ideen im Trailer ganz nett. Natürlich war er schnulzig und ist auch die Schnulze nicht mein bevorzugtes Genre. Aber den würde ich mir angucken, jetzt, wenn er irgendwo im Abo mit drin ist, bei Prime oder sowas, um zu gucken, ob er, wie er ausgeht, für wen sich entscheidet, ob die Regeln gelockert werden, sozusagen. Und ich mag halt auch Miles Teller. Also, es passt schon von der Besetzung her und wie gesagt, produktionstechnisch sah der auch gut, vernünftig aus. Wenn er zu schnulzig ist, wäre ich wahrscheinlich innerlich dann auch raus, aber durchaus ein bisschen neugierig, aber ein bisschen.
Jo, so viel glaube ich dann zu unseren Trailern. Einer fehlt noch. Mein Fehler, sorry. Ich habe ja einen vergessen. Ella McKay, Stefan, kannst du gleich weitermachen. Wie sieht's da aus?
Fand ich auch überraschend, also was heißt auch, aber ich fand es überraschend sympathisch irgendwie. Auch größtenteils eigentlich nur durch die Darsteller wahrscheinlich. die im Trailer ganz sympathisch rüberkommen. Jamie Lee Curtis fand ich ganz nett und die Hauptdarstellerin, dessen Namen ich vergessen habe und von der ich, glaube ich, noch nie einen Film gesehen habe, kam auch irgendwie ganz nett rüber. Ist auch ein Kandidat. Wenn er im Abo mit drin wäre, würde ich mir den durchaus angucken. Es war auch ja dieses Herzschmerz, Komödie, Dramödie, auch definitiv nicht meins, aber vom Trailer her, vielleicht auch durch den Song, den ich mag, den Oldie, hat das irgendwie so ein bisschen doch bei mir Anklang gefunden. Ja, wie gesagt, bei Gelegenheit eventuell mal, wenn ich gerade in der Stimmung bin.
Ja. Also Ella McKay wird von Emma McKay gespielt.
Mackie, glaube ich. Ja.
Und woher kennt man sie?
Man kennt sie aus Barbie zum Beispiel.
Den ich auch noch nicht gesehen habe.
Tod auf dem Nil. Von Kenneth Branagh war sie dabei. Dann hatte sie, ich glaube, den wolltest du eventuell auch mal, oder wir hatten, glaube ich, drüber gesprochen, diesen Emily, diesen Bronte.
Ach ja.
Genau.
Ja. Okay.
Und serientechnisch auf Netflix, wie hieß diese Sex-Serie mit Gillian Anderson?
Sex Education.
Genau, da hat sie eine sehr prominente, oder war sie einer der Lead Actresses.
Ah, okay, die habe ich auch noch nicht geguckt. Ja. Aber den Tod auf dem Nil habe ich geguckt, aber
aus Gal Gadot habe ich da. Aber wie gesagt, hauptsächlich kennt man sie bisher eigentlich aus Barbie und eben aus der Serie. Okay. Aber sie ist ganz gut. Und sie wird natürlich immer verwechselt mit
Margot Robbie, ne?
Barbie, genau.
Ja.
kommt immer wieder vor. Aber sie hat definitiv Potenzial und ist echt, und da kann ich mich anschließen, ich fand den Trailer jetzt auch nichts, was ich unbedingt sehen müsste, aber ich fand ihn auch sehr sympathisch. Einfach von der ganzen Art her und allem, was, wie du auch schon sagtest, wahrscheinlich einfach an den Darstellern liegt. Hm. Und bei dir, Wolfgang?
Ja, mir geht's ähnlich. Da diese dysfunktionale Familie irgendwie und sie dann junge, erfolgreiche Anwältin, die zur jungen Gouverneurin wird oder so und dann natürlich die problematische Familie im Hintergrund oder so ist dann ja auch irgendwie ein Rezept für ein Desaster oder so und es sah einfach sympathisch aus, der Trailer. Also das ist so ein Kandidat, den werde ich mir merken. Das ist jetzt so mein Kandidat, den ich jetzt aus der Ausgabe irgendwie mitnehme. Fand ich nett und den werde ich mir mit ziemlicher Sicherheit irgendwann mal anschauen.
Gut, aber das war's dann mit unseren Trailern.
Ja.
Und wir kommen dann nahtlos zu unseren Last Scene und Stefan wird, ich glaube, fast da weitermachen, wo du in der letzten Ausgabe auch schon dabei warst, oder? Mit alten Filmen aus den 90ern.
Genau,
alt in Anführungszeichen.
Ja. Ja, 91 ist schon lange her.
Ja, definitiv.
Genau, und da werde ich mal ansetzen. Ich habe mir einen alten B-Movie mal wieder angeguckt, ein altes B-Movie. Time Bomb diesmal, das ist der internationale Titel. In Deutschland wurde unter dem Namen Nameless-Total Terminator veröffentlicht. Und wie schon erwähnt, aus dem Jahr 1991 in der Hauptrolle Michael Biehn und dann noch Patsy Kensit dabei, frisch von Lethal Weapon 2 sozusagen. Worum geht's? Es geht um Eddie Kay. Eddie Kay ist Uhrmacher und lebt eigentlich ein ganz langweiliges Leben. Er ist Uhrmacher, beliebt in der Nachbarschaft, ihm geht's gut und ja, lebt so vor sich hin. Eines Tages passiert es, dass er, ich glaube, zu Abend ist, war das, weil es schon dunkel war, wenn ich mich richtig erinnere. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite bricht ein Feuer aus. Es ist noch eine Dame dort im Feuer gefangen, aber irgendwie keiner kommt zu ihr durch. Also rennt er spontan einfach ins Gebäude rein und rettet die Frau. Wird dabei dann von Fernsehteam nachher interviewt, wo er sagt, na ja, hätte wohl jeder getan, so sinngemäß. Und ja, alles wieder okay. Nichtsdestotrotz, das weiß er nicht, löst das eine ganze Sache aus, denn ihn sieht auch jemand im Fernsehen, und zwar Colonel Taylor, gespielt von Richard Jordan. Der denkt nämlich, Eddie Kay ist tot, weil Eddie Kay eigentlich vorher in seinem geheimen Regierungsprogramm mit dabei war, wo Ex-Soldaten und so durch Brainwashing zu Killern, Kampfmaschinen ausgebildet wurden. Und eigentlich war Eddie Kay tot oder galt als tot. Und jetzt sieht er ihn plötzlich im Fernsehen und hat auch gerade nämlich auch eine Mission laufen, wo ein Politiker erschossen werden soll von seiner Behörde sozusagen. Und jetzt glaubt er, Eddie Kay könnte, weil es zufällig auch in L.A. ist, alles da was irgendwie mit zu tun haben. Oder er könnte zumindest versuchen, dazwischen zu funken und so. Also entsendet er kurzerhand ein paar seiner Leute, auch alles Ex-Soldaten, die offiziell für tot erklärt wurden, aber durch Brainwashing halt jetzt für ihn arbeiten. Und diese sollen ihn, ja, mundtot machen, sprich ganz tot machen. Eddie Kay hat aber seit dieser Feuergeschichte und spätestens seitdem nachdem der erste Killer ihn versucht, aus dem Leben zu reißen, auch Flashbacks oder beziehungsweise er kann es nicht zuordnen, weil er sich an damals nicht erinnert und sagt, das ist er nicht. Also hat er Halluzinationen, glaubt er. Und eine seiner Kundinnen als Uhrmacher war halt Dr. Anna Neumar, eine Psychotherapeutin, gespielt von Patsy Kensett. Und die sucht er halt auf und bittet um Hilfe. Natürlich wird sie dann gleich mit reingerissen, die ganze Sache, denn während er sie im Gebäude halt sich von ihr verabschiedet, wird er angegriffen. Er schnappt sich sie eigentlich, um sie zu retten, aber sie glaubt, er entführt sie. Und ja, die beiden gehen halt erstmal auf die Flucht und kommen der Sache nach und nach auf der Spur. Währenddessen läuft diese Attentatsvorbereitung ebenfalls noch weiter. Und ja, irgendwann will Eddie zum einen rausfinden, wer er denn nun wirklich ist. Und zum Zweiten dann natürlich auch den Plan zerschlagen, sozusagen. Genau, das ist ungefähr die Handlung. Ist tatsächlich nicht zu unambitioniert für einen B-Film. Ist so dieses übliche eigentlich so Gedächtnisverlust. Wer bin ich wirklich? Killer, die auch so ein bisschen Universal Soldier-mäßig Gehirnwäsche betrieben bekommen haben, die dann auch eingesetzt werden, um ihn zu jagen. Natürlich werden aus den beiden zuerst sich anzickenden Michael Biehn und Patsy Kensett dann auch nach und nach ein Paar. Ja, ist alles dabei, aber wie gesagt, wir haben es hier mit einem B-Movie aus dem Jahr 1991 zu tun und dafür liefert der ganz gut ab. Sprich, es ist noch aus der Zeit, als es kein CGI-Blut gibt und als noch, wenn noch die Stunts handgemacht wurden. Und da funktioniert es gut. Was schön ist, ist einfach, es passiert ständig was. Das Tempo ist dadurch ganz hoch, weil es einfach wirklich immer vorangeht. Es ist halt eine Fluchtgeschichte, zwischendurch die Flashbacks, immer wieder Action-Szenen, die da drin sind. Der Härtegrad ist ganz angenehm. Ursprünglich war der auch in Deutschland eine Zeit lang nur gekürzt erhältlich. 90er Jahre, typisch gibt es eine freizügige Sexszene mal mit drin. Es gibt ein paar Darsteller in Nebenrollen, die man auch wieder erkennt. Wie gesagt, Michael Biehn kennt man aus dem Terminator und verschiedenen anderen Filmen. Patsy Kensett war gerade zuvor erst in Lethal Weapon 2 zu sehen. Und Richard Jordan kennt man halt auch aus diversen Filmen, wo er meistens so wie in Jagd auf Rot Oktober oder Posse irgendwie einen Militärangehörigen oder so gespielt hat. Dabei ist auch noch Robert Culp, so ein 70er-Jahres-Star, aus Serien bekannt, Tracy Scoggins, auch eine B-Movie-Bekanntheit und auch Billy Blanks, dem Erfinder von Talbo, der ja auch ein paar Actionfilme gedreht hat, der ist als Killer mit dabei, der nicht groß fighten darf in dem Film, aber halt schießen. Und so ist das ein netter Zeitvertreib für mich, schon damals in den 90ern gewesen, als ich dann die gekürzte Fassung nur gesehen habe, weil es keine andere in der Videothek gab. Und jetzt auch schön inzwischen auch auf Blu-ray die ungekürzte. Die DVD, die irgendwann rauskam, ist auch ungekürzt, so ist es nicht. Aber ich habe mir dann irgendwann vor einiger Zeit das Mediabook tatsächlich zugelegt und mir den angeguckt. Ich glaube, da ist sogar auch 4K mit dabei. Und ich mag den Film. Es ist auch, wie ich schon im letzten Podcast gesagt habe, auch einer dieser B-Movie-Filme aus den 90ern, die man sich angucken kann, wenn man damit aufgewachsen ist. Und der da auch nicht drunter gelitten hat unter der Zeit, weil er einfach schön handmade ist und so den Zeitgeist einfach gut widerspiegelt. Avi Nasher hat Regie geführt, der auch bis aktuell oder zumindest bis 2023 weiterhin Filme gedreht hat, die ich eigentlich selten gesehen habe, aber den Film, den man oder auch mal gesehen hat in den 90er Jahren, war zum Beispiel Mask of Murder 2 mit Drew Barrymore, einer jungen Drew Barrymore, der hieß Doppelgänger hier in Deutschland. Er hat noch so ein paar B-Movies wie Savage und Mercenary mit Oliver Gruner gedreht und auch den dritten Teil von den Tales of the Crypt-Filmen Ritual, der aber nie wirklich unter dem Banner veröffentlicht wurde. Also der hat auch weiterhin gedreht, aber irgendwie Time Bomb ist so mein liebster Film von ihm. Und an B-Movie 90er Jahre Freunde empfehle ich den sehr gern. Und dementsprechend gute 6 von 10 von mir. Klar hat er seine Schwächen, absolut schauspielerisch. Ja, Patsy Kensit als Psychologin, es ist ungefähr nicht ganz so schlimm wie Tara Reid als Anthropologin in Alone in the Dark, aber es ist Patsy Kensit, ne? Sie ist keine Ärztin. Und Michael Biehn ist Michael Biehn, ansonsten passt es aber durchaus. 6 von 10 von mir. Wolfgang, Andreas, schon mal jemals gesehen?
Nein.
Auch, okay. Auch nicht, aber ich habe gerade nebenbei Videobuster, hatte ich ihn rausgesucht, da gibt es allerdings nur die DVD zum Leihen, aber die habe ich mir jetzt mal auf die Wunschliste gelegt. Weil es klingt nicht so verkehrt und diese 90er Jahre Actioner haben ja dann durchaus so ein bisschen auch ihren Charme. Ich hatte jetzt zufällig vor, ja, es ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen, Monate her, The Long Kiss Goodnight gesehen mit von Renny Harlin oder so. Ist ja auch mit Killer und Gedächtnisverlust und all so Sachen. Also ja, mal schauen.
Ja, ich werde mir demnächst mal angucken, nachdem ich ja netterweise die DVD bekommen habe. Und wenn ich ihn gesehen habe, kann ich den auch gerne weiterschicken nach Augsburg.
Also, ja. Das sage ich auch nicht nein.
Genau, ich hatte dann, als ich da ein bisschen aufgeräumt habe in meinem Regal, okay, gedacht, oh ja, stimmt, ich habe ja auch noch die DVD. Da dachte ich, ach, das ist eigentlich auch was für Andreas.
Doppelbestände aussortiert.
Genau, die Upgrades, na, leider. Ja. Da hat er den.
Habe ich den Ausschuss bekommen.
Ich wollte es nicht so formulieren, deswegen stütze ich mit meiner Wortwahl. Aber, ja.
Nein, alles gut. Ist ja nett, ich meine, ich werde mir die schon angucken.
Für die Tonne war es zu schad.
Ja. Definitiv. Und es ist halt, ne, ja, die Blu-ray, die ich mir angeguckt habe, sah ganz nett aus vom Bild her, aber es ist halt 90er Jahre.
Ja. Da macht die auch nicht so viel, ne?
Richtig. Und so, deswegen war völlig okay. Ja, so viel dazu. Und dann habe ich mir noch eine Miniserie auf Netflix angeguckt, die tatsächlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. 2018, um genau zu sein. Pine Gap, eine australische Miniserie, über die ich einfach zufällig gestoßen bin und nicht viel wusste über die Serie. Pine Gap sagt mir aber schon was, denn Pine Gap ist eine große amerikanische Abhöranlage im australischen Outback, ganz in der Nähe vom Städtchen Alice Springs, wo ich halt auch im Outback war. Ist natürlich großräumig abgesperrt, das Ganze, kommt man auch nicht in die Nähe, ist so Area 51-mäßig und ist irgendwie einer der drei größten Abhöranlagen und Techniküberwachungszentren der USA, außerhalb der USA. Und wird betrieben von den USA und Australien zusammen, sozusagen so ein Joint Venture, hätte ich fast gesagt. Und da spielt das Ganze. Geht um im Prinzip eine Schicht, die in dem Fall, ich glaube, die Tagschicht zuerst hatte. Da passieren ein paar Dinge während der Schicht. Zum einen wird entdeckt, dass jemand ein Virus in das Pine Gap System drin oder reinbekommen hat, eine Art Malware, was unmöglich ist, weil Pine Gap komplett abgeschottet ist vom regulären Internet. Das heißt, es muss von innen sozusagen reingebracht worden sein. Also glauben Sie, dass der Verräter oder ein Verräter zumindest dabei ist. Und man konnte es halt auf diese eine Schicht runterbrechen, dass die Leute nur in Frage kommen. Parallel dazu gibt es ein paar weltpolitische Anspannungen, gerade im Bereich China, was ganz interessant war, weil China ist ja halt auch ein großer Player in der Region und beansprucht ja auch bestimmte Wasserwege und Bereiche um bestimmte Inseln dort. Und da gibt es auch in dieser Serie schon 2018 große Anspannungen, weil das nicht anerkannt ist, beziehungsweise es internationale Gewässer sind. China sagt aber, nee, das gehört zu unserem Hoheitsgebiet und da fährt halt ein Schiff durch, was dann halt auch ins Visier genommen wird. Und das führt das Ganze so ein bisschen zu einer Krise, wo auch Australien natürlich mit drin ist, weil Australien versucht zumindest in der Serie ein großes Handelsabkommen mit China zu stemmen, einfach um unabhängiger zu werden und weil es natürlich ein großer Markt ist. Und vor dem Hintergrund gibt es halt so auch Anspannung weil diese Schicht, beziehungsweise die Pine Gap an sich, auch zu 50% Amerikaner und Australier sind, die natürlich jeweils ihre Befehlshaber unterschiedlich haben, die Australier in Canberra und die Amerikaner natürlich in Washington und die Agenten nicht immer auf einer Wellenlänge sind sozusagen und andere ja, Ziele verfolgen. Nichtsdestotrotz müssen die zusammenarbeiten. Parallel dazu gibt es auch eine terroristische Organisation, die im Auge behalten wird, die auch ein Passagierflugzeug abschießt, wo aber nicht ganz klar ist, woher die Raketen dazu kamen und ja, was das überhaupt sollte, ob es da ein bestimmtes Ziel an Bord gab, wer es sein könnte, mit welchem Hintergrund. Und das Ganze entfaltet sich halt sowohl auf dieser globalen Ebene, aber halt nicht mit großen ja, Spektakelszenen oder sowas, sondern halt eigentlich aus dieser Kommandozentrale in Pine Gap heraus. Zudem werden so ein paar, natürlich wie es in solchen Serien sind, einzelne Teammitglieder beleuchtet, auch die Anspannungen untereinander und die Versuche, die Malware oder denjenigen, den zu erwischen und auch so ein bisschen das Privatleben beleuchtet, denn die Amerikaner wohnen dann halt auch in Alice Springs, wie alle, weil es gleich halt quasi die einzige Stadt dort sowieso ist und werden halt immer auch so ein bisschen ja von außen betrachtet, weil es halt die Amerikaner sind. Zudem gibt es einen Chinesen, der da in der Nähe Land aufkauft und mit den Aborigines darüber verhandelt, weil er da eine Mine erschließen möchte. Und das ist ja auch nicht unüblich, dass die Chinesen versuchen, Land aufzukaufen, was aber nicht im amerikanischen Interesse ist, aber vielleicht halt im australischen. Und da sind halt solche ganzen Verstrickungen. Lange Rede, kurzer Sinn, es sind 6 Folgen. Sie hat mich nicht umgehauen, die Serie, aber ich fand mich passabel unterhalten, sage ich mal. Es ist halt so eine kleinskalierte Serie, die halt keine großen Spektakelgeschichten zu bieten hat. Die Charaktere sind alle ganz nett. Es gibt halt auch ein Pärchen in diesem Team, ein Amerikaner und eine Australierin. Sie, die Australierin, hat auch einen serbischen Hintergrund und da ihre Familie wurde damals im Jugoslawienkrieg getötet, wo die Amerikaner nicht eingeschritten haben damals. Deswegen wird sie natürlich auch mitverdächtigt, weil sie eventuell das gegen die Amerikaner haben könnte und eventuell deswegen ja halt die Insiderin ist und so. Da gibt es halt verschiedene Verstrickungen. Wie gesagt, kann man sich angucken, sind 6 Folgen. Ich, weil ich auch regelmäßig australische Filme gucke, habe verschiedene Schauspieler wiedererkannt, die ich zum Beispiel von der Serie die Serie Tomorrow When the War Began spielt ein Mädel mit und halt diverse Leute habe ich einfach vom Gesicht her wiedererkannt, die ich auch vom Namen so hätte nicht wiedererkennen können. Simone Cassell spielt mit, die ich gerade aus der Serie Yellow Jackets relativ gut in Erinnerung habe. Und tatsächlich spielt Millie Alcock mit, die ja jetzt auch nach House of the Dragon als Supergirl demnächst in den Kinos zu sehen ist. Sie spielt eine kleine Nebenrolle, war 2018 halt noch etwas jünger, aber von ihrem Gesicht her schon sehr deutlich wiederzuerkennen. Ich kann keine klare Empfehlung für Pine Gap aussprechen. Ich fand es nett, weil ich viele der Locations wiedererkannt habe, wenn die auch so privat unterwegs sind oder mal einen Ausflug ins Umland machen, waren die halt an Orte, die ich da auch besucht habe, als ich im Outback unterwegs war. Alice Springs haben seine Originalschauplätzen gedreht, in Pine Gap natürlich nicht, weil das halt extremer Sperrbezirk ist. Da haben sie irgendeine andere Station als Drehort gewinnen können. Ich würde der Serie, sag ich mal, knappe 5/10 geben, weil sie objektiv halt hinter anderen Serien zurückfällt. Sie ist nicht wirklich temporeich. Sie bringt jetzt wirklich nichts Neues an den Tisch. Die Darsteller sind völlig okay, aber jetzt auch nicht super herausragend. Und sie hat halt ein relativ, wie ich gesagt habe, nicht sehr temporeich, sprich ein relativ ruhiges Tempo. Wo ich halt auch ein bisschen mehr Figurentiefe mir gewünscht hätte. Bereut habe ich es nicht. 6 Folgen kann man gucken, muss man aber in dem Fall nicht. Dementsprechend Pine Gap, abgeschlossene Miniserie aus dem Jahr 2018, bei Netflix verfügbar, bekommt eine sehr eingeschränkte Empfehlung von mir.
Okay, danke.
Ja, bitte.
Ja, also ich kann für mich sprechen, ich glaube nicht, dass ich sie gucken werde. Ich war noch nie in Australien, deswegen gibt es auch keinen Bezug dazu. Und auch so von der Handlung her spricht es mich jetzt nicht wirklich an. Wolfgang?
Fände es jetzt inhaltlich nicht uninteressant, aber bei mir scheitert es an Netflix halt.
Was? Immer noch?
Da war ja was, genau.
Ja, werde ich jetzt deswegen auch nicht wieder abonnieren. Aber wie gesagt, fand ich jetzt inhaltlich nicht uninteressant.
Ja. Nee, ist es halt auch nicht, aber wie gesagt, es gibt gerade so Spionageserien, ja, fast wie Sand am Meer, hätte ich jetzt gesagt, ja. Und die sind halt deutlich rasanter irgendwo und bei mir war es halt so ein bisschen die Connection zu der Umgebung. Ja. Okay, das war's für mich in Sachen Last Scene für diese Mal oder diese Woche oder diese Ausgabe und dann gebe ich den Kelch weiter.
Ja, und den Kelch übernimmt Wolfgang und stellt uns sein Last Scene vor.
Genau, und zwar habe ich mir Last Looks aus dem Jahr 2021 angesehen. Regie führte Tom Kirkby und in den Hauptrollen gibt es Charlie Hunnam und Mel Gibson zu sehen. Und ja, worum geht's? Also der Film folgt Charlie Waldo, der eben von Charlie Hunnam gespielt wird, einem ehemaligen LAPD-Detective, der sich nach einem Skandal in ein selbstgewähltes Exil zurückgezogen hat und in einem Wohnwagen außerhalb von L.A., fernab der Zivilisation, halt sein Einsiedlerleben führt. Seinen Besitz hat er auf maximal 100 Dinge reduziert. Und ja, eines Tages steht aber seine Ex-Freundin und ehemalige Kollegin vor seiner Wohnwagentür, Lorena, die von Marina Baccarin gespielt wird. Und dadurch wird er widerwillig in einen Fall hineingezogen, den er als Privatdetektiv lösen soll. Und es geht darum, dass der relativ exzentrische Hollywood- und Fernsehstar Alistair Finch, der jetzt von Mel Gibson verkörpert wird, des Mordes an seiner Frau beschuldigt wird und Waldo und Lorena sollen seine Unschuld beweisen. Das Ganze entwickelt sich relativ schnell zu einem Katz-und-Maus-Spiel mit verschiedenen Playern, die da ihre Finger im Spiel haben. Waldo muss sich durch die zwielichtige Welt Hollywoods kämpfen, wo jeder irgendwie Geheimnisse zu haben scheint. Es geht über korrupte Polizisten, über rivalisierende Gangster bis hin zu dem relativ bizarren Hollywood-Umfeld von Finch auch. Dazu kommt noch eine Kindergärtnerin und Finchs junge Tochter. Und mit jedem Schritt, den Waldo quasi unternimmt, begibt er sich tiefer in ein Netz von Verrat und Täuschung. Das Ganze ist ein relativ unterhaltsames Katz-und-Maus-Spiel, wie gesagt, so ein bisschen mit diesem Faktor, dass sich Waldo eben in dieses Einsiedlerleben auch zurückgezogen hat, geht dann so weit, dass er eben alles mit dem Fahrrad auch abfährt und man ihn dann halt in einer so fahrradunfreundlichen Stadt wie L.A. halt auch irgendwo auf den Straßen fahren sieht. Das ist ganz, ganz witziger Nebenaspekt immer. Und er da halt auch ständig irgendwie eine aufs Maul bekommt und da ständig, weil irgendwelche Typen was von ihm wollen oder weil er irgendjemanden Fragen zur Lösung des Falls stellt, was denen nicht genehm ist und so weiter. Und das Ganze lebt ein bisschen von den skurrilen Charakteren. Ganz von dran ist da Mel Gibson, eben als Alistair Finch, der diesen TV-Star spielt, der aktuell auch so eine Richterserie dreht, was man ab und zu sieht. Der ist so ein bisschen auch der Scene-Stealer dann immer, wenn er vor der Kamera ist. Er ist durchaus öfters zu sehen, also es ist nicht so ein, so ein Bruce Willis-Dingens mit einem Drehtag und 3 Millionen kassieren oder so, sondern man sieht ihn durchaus öfters vor der Kamera. Auch Waldo ist bisschen weird und eben durch das selbstgewählte Einsiedlerleben und sein selbst auferlegtes Stigma, dass er da immer mit dem Fahrrad rumfährt oder so, ist ganz interessant. Und dann halt diese zahlreichen skurrilen Hollywood-Charaktere, Rapper, Gangster und was da noch alles dazu kommt, Anwälte, Anwältinnen. Lebt ein bisschen von diesem ganzen Figureninterieur, von diesen ständigen Wendungen, die einem begegnen und die Story quasi voranbringen oder voranschreitet auf der Suche nach dem Mörder von Finchs Frau, ob er es jetzt war oder auch jemand anders gegebenenfalls ein Interesse dran hatte. Und das ist ganz unterhaltsam und spaßig anzuschauen. Das ist jetzt kein The Nice Guys oder kein Kiss Kiss Bang Bang von Shane Black, aber er schlägt so ein bisschen in dieselbe Kerbe. Er tut nicht weh, wenn man sich den Film anschaut. Meisterwerk ist es keines. So einmal unter der Woche für so einen gemütlichen Fernsehabend taugt er aber auf alle Fälle. Zu viel würde ich mir jetzt davon allerdings auch nicht erwarten. Wie gesagt, ganz nett, wenn man so Nice Guys mag und einem so ein bisschen so eine Story liegt, dann kann man sich den anschauen. Wie gesagt, an die Qualität von dem so Nice Guys kommt er definitiv nicht ran, aber spaßig und unterhaltsam ist er auf alle Fälle. Wie gesagt, das Hauptaugenmerk liegt ein bisschen auf diesem skurrilen Figurenkabinett, das einem da einfach geboten wird, und ich fand mich da jetzt nicht schlecht unterhalten. Die Story ist jetzt nicht die spannendste, sagen wir es, oder spannend ist es schon durch dieses Katz-und-Maus-Spiel, aber nicht die größte Offenbarung hinten raus, sagen wir es mal so. Wie gesagt, ganz, ganz solide. Ich bin bei einer 6 von 10 für einen gemütlichen Fernsehabend oder so auf alle Fälle eine kleine Empfehlung, wenn man sich fürs Thema interessiert. Aber ansonsten, wenn man den jetzt nicht gesehen hat, hat man auch nicht viel verpasst. Und Stefan, wir hatten es vorab schon mal kurz im Vorgespräch, ob dir der gefallen wird oder so. Wie gesagt, also er tut nicht weh, aber man hat auch nichts verpasst, wenn man links liegen lässt.
Ja, irgendwie hatte ich den Trailer nicht so gut in Erinnerung, aber das, was du jetzt sagst, klingt gar nicht mal so verkehrt. Ich mag The Nice Guys und solche Filme durchaus. Und der ist ja, glaube ich, irgendwie bei Amazon mit dabei, bei Prime, soweit ich weiß. Oder zumindest habe ich ihn irgendwann mal da gesehen.
Kann sein, ich hatte die Disc von Videobuster hier. Ich weiß aber nicht, kann durchaus sein. Also das ist auch so bestimmt so ein Kandidat, der mal von Streamingdienst zu Streamingdienst auch geschoben wird.
Ja, und da behalte ich es auf jeden Fall im Hinterkopf, weil ich hatte so ein bisschen nach dem Trailer abgespeichert, aber wenn das so ein bisschen in eine nette Richtung geht, warum nicht?
Gut. Ja. Hört sich.
Andreas?
Ja, hört sich solide an. Keine Ahnung, wenn der mal auf irgendeinem Streamingdienst. Aber Mel Gibson ist jetzt halt nicht so mein Favorite irgendwie. Von daher.
Aber er hat einen coolen Schnauzer in dem Film, wenn er das mal hilft.
Ich weiß nicht, ob ich das so vollends überzeugen kann. Egal. Aber wie gesagt, wenn er mal irgendwo auftaucht, kann es schon passieren, dass ich auch an einem einsamen Wochentag mir den irgendwie mal angucken werde. Und mal schauen. Gut. Dann übernehme ich an der Stelle mal. Mich hat es mal wieder ins Kino getrieben, weil ich doch tatsächlich mir Weapons angucken wollte, der inzwischen ich muss sagen, ich war gleich am ersten Tag, hatte Zeit am Donnerstag, als er bei uns anlief, Das Kino war okay besucht. Da hatte sich aber noch nichts daran angedeutet, dass der dann doch so erfolgreich laufen wird und auch über Mundpropaganda anscheinend inzwischen ganz gut Kasse macht, auch bei uns in Deutschland, soweit ich das mitbekommen habe. Aber worum geht's? Es geht um die kleine Stadt Maybrook in Pennsylvania und dort verschwinden eines Nachts 17 Schulkinder, alle aus der gleichen Klasse. Die Klasse hat 18 Kinder, eins bleibt zurück. Und im Endeffekt geht es darum, rauszufinden erstmal, was ist passiert, was gar nicht so einfach ist, denn in einigen Häusern gab es Überwachungskameras und die halten alle irgendwie dasselbe Bild fest, dass die Kinder nämlich freiwillig das Haus rennend mit den Armen zur Seite gezeigt das Haus verlassen. Also es ist niemand anders zu sehen und alle stehen vor einem Rätsel. Die Gemüter sind erhitzt und der Zorn richtet sich nach vor allem irgendwie auf die Lehrerin, weil sie mehr oder weniger aufgrund, ja, dafür verantwortlich gemacht wird, weil es ja keinen Schuldigen gibt. Die Kinder sind allein raus, dass sie ihnen vielleicht Sachen beigebracht hat, die sie dazu veranlasst haben, wegzulaufen. Und im Endeffekt, weiß keiner so richtig, was passiert. Und die Story geht im Endeffekt darum, um die einzelnen Personen, die direkt oder indirekt mit dieser Geschichte konfrontiert wurden. Auf der einen Seite die Lehrerin Justine Gandy, gespielt von Julia Garner. Unter anderem auch einer der Eltern, der Vater Archer Graff, gespielt von Josh Brolin. Und dann noch der ein oder andere. Das Ganze wird erzählt in verschiedenen, ja, fast schon Episoden, kann man sagen, die an irgendeiner Stelle sich überschneiden und teilweise dann auch ein bisschen das Gleiche erzählen, um das Ganze miteinander zu verknüpfen. Und das wird zunehmend mit zunehmender Laufzeit verstörender und verstörender. Und ist auch in sich und von den Dialogen und von der Handlung her nicht unlustig, muss man auch sagen. Und kulminiert dann in einem sehr außergewöhnlichen Ende, wo, denke ich, der ein oder andere auch sich ein Schmunzeln nicht verkneifen kann. Also ich konnte es mir nicht verkneifen und ging dann auch guten Schrittes aus dem Kino nach Hause und war nicht enttäuscht, ins Kino gegangen zu sein. Mehr will ich eigentlich gar nicht irgendwie inhaltlich auch auf den Film eingehen. Den sollte man sich tatsächlich selber gucken. Er ist creepy, aber er hat jetzt keine Jumpscares oder so, ist auch jetzt nicht übermäßig brutal, vielleicht bis auf ein, zwei Szenen, aber er ist von zwischendurch, dachte ich, vielleicht ein bisschen zu lang, weil er geht dann doch gut über 2 Stunden und durch das, dass sich halt manche Szenen dann auch überschneiden, wiederholt sich es ein bisschen, aber es ist gerade noch so, sage ich mal, an in dem Bereich, wo es okay ist und einem nicht zu sehr stört. Und optisch sieht es einfach gut aus. Die Darsteller sind durch die Bank wirklich gut. Neben Julia Garner und Josh Brolin sind noch Alden Ehrenreich mit dabei, zum Beispiel Sarah Paxton kennt man. Also es ist auf jeden Fall ordentlich und gut besetzt. Der Look ist gut, hat mir gut gefallen. Also von daher definitiv eine gute Seherfahrung, nicht ganz perfekt, wie gesagt, ist ein bisschen, wiederholt sich halt durch die einzelnen Szenen, ist ein bisschen Tacken zu lang, ich fand sogar fast die erste Hälfte, solange es ein bisschen noch alles diffuser ist und man nicht genau weiß, worauf es hinausläuft, fast interessanter, da hat es auch so ein bisschen so diese, wie soll ich sagen, so ein bisschen diese Trauerbewältigung und auch, man fühlte sich fast schon so ein bisschen, ja, so an Ereignisse in Schulen erinnert, nicht nur Shootings oder so, sondern auch, was weiß ich, wo zum Beispiel halt Busunglücke oder wo halt wirklich von einer Klasse oder in Ferienlagern, wo viele Kinder auf einmal aus dem gleichen Raum oder auch aus einer gleichen Schule sterben, so diese Betroffenheit und diese Ohnmacht, die haben sie ganz gut rübergebracht. Wobei es halt auch ein bisschen schade war, weil von den anderen Eltern bekommt man kaum was mit. Also es dreht sich tatsächlich wirklich nur um ein paar wenige Hauptpersonen. Andererseits ist vielleicht auch gut so, weil sonst hätte man ja noch mehr Zeit investieren müssen. Also wie gesagt, ich fand mich gut unterhalten. Er ist nicht perfekt, aber das Ende fand ich, ist ein bisschen Hit and Miss für manche vielleicht, aber ich fand es ziemlich gut und von daher eine Empfehlung wäre zu viel gesagt, aber ich fühlte mich gut unterhalten und bin im Endeffekt bei einer guten 7/10 und hatte meinen Spaß im Kino. Und Stefan, du glaube ich auch, oder?
Absolut. Meine Vorstellung war auch komplett restlos ausverkauft, muss man sagen. Also hätte ich auch nicht mitgerechnet. Gerade bei englischen Vorstellungen ist das relativ selten und es war ein recht großes Kino. Kann ich mir im Prinzip nahtlos so anschließen. Ich hatte kein Problem mit der Länge, so gar nicht, muss ich sagen. Ich fand es tatsächlich einigermaßen kurzweilig. Ich kann aber verstehen, ja, die Überschneidungen, ja, das hätte man vielleicht noch mal ein Stück zusammenkürzen können, hat mich aber in keiner Weise gestört, denn ich fand den Flow tatsächlich ganz nett. Hat Andreas ja auch schon gesagt, mit dem Unheimlichen, man weiß nicht, worum es überhaupt nicht, worum es geht am Anfang. Am Ende kriegt man auch nicht alle Antworten serviert, aber es wird halt relativ deutlicher. Und zwischendurch gibt es halt immer so irgendwelche gewalttätigen Szenen oder so What-the-fuck-Momente, so leichte, bevor es dann plötzlich in die nächste Episode geht und man da so ein bisschen hängen gelassen wird, was die Spannung aber auch so ein bisschen gut vor sich her schiebt. Darstellerisch auch super. Josh Brolin war gut, Julia Gardner war gut. Amy Madigan habe ich sehr spät erkannt in ihrer Rolle, muss ich gestehen.
Ist ja auch nicht so einfach.
Genau, war nicht so einfach mit ihrem Auftreten her, aber auch echt gut gemacht. Und ich hatte auch kein Problem im Ende. Es war schön over the top und ich hatte Spaß am Ende in dem Sinne.
Ja, es ist auch einfach schon ein bisschen lustig, ne?
Genau, absolut. Da waren auch ein paar Szenen drin, die etwas lustig waren. Waren auch so merkwürdige Szenen drin, die, wo er auch so dachte, es ist jetzt lustig gemeint, so mit der AIDS-Spritze, wo er plötzlich Angst um ob der eine AIDS hatte, der Cop, der in so eine Spritze reingreift. War eine interessante Sache und ich kann durchaus empfehlen, ins Kino zu gehen. Gib auch eine gute 7/10. Sehe auch ein, dass er nicht perfekt ist, der Film, aber ist schon eine gute Unterhaltung und mal keine Fortsetzung, mal kein Remake und solche Sachen.
So, wirklich eine genuine Story in dem Sinne. Natürlich auch mit Anleihen an verschiedenen Sachen, klar, aber trotzdem hatte man einfach das Gefühl, okay, so habe ich es noch nicht gesehen.
Genau. Und dementsprechend kann ich das schon empfehlen und gönne dem auch den Erfolg.
Absolut. Und wir hoffen ja, dass wir dann auch mehr so Filme zu sehen bekommen. Und Regisseur Zach Cregger hatte ja davor Barbarian gemacht. Mhm. Den fand ich einen Tacken schwächer, muss ich sagen. Da fand ich den Bruch zu stark zum Ende hin. Und das hatte mich auch nicht so wirklich überzeugt, das Ende. Aber und Companion habe ich noch nicht gesehen.
Ja, obwohl den hat er ja nicht gedreht, sondern da war er nur im Drehbuch, glaube ich.
Ja, aber da war er ja auch über, mit dem Drehbuch ist ja jetzt auch nicht ganz unwichtig, aber von daher bin ich da auf jeden Fall neugierig noch. Und mal schauen.
Den kann ich auch empfehlen, den mochte ich auch echt. Ja. Der war aber mehr Komödie, mit ein bisschen Action, wenig Horror. Aber
egal, ich meine, wie gesagt, darf ja auch sein, ne?
Ja, definitiv. Und mochte ich wirklich gern. Companion ist auch einer der Filme dieses Jahr, die zwar auch keine Überflieger sind, aber wo ich es nicht bereut habe, den im Kino zu gucken und einfach auch wirklich guter Laune rausgegangen bin aus der Sache, weil da auch definitiv Humor drin ist und schwarzer Humor und das passt einfach
ganz gut. Und das ist, hat mir eben an Weapons auch gefallen, weil das ist ja nicht so häufig, dass man schön schwarzen Humor oder auch so düstere Filme mit ein bisschen Humor dann serviert bekommt. Ja. Von daher war das ganz gut.
Ja.
Gut, Wolfgang. Ja. Interesse.
Ich bin jetzt guter Dinge. Ich hatte nicht durchaus vorab auch schon Interesse an Weapons und war dann aber halt unsicher, ob es jetzt dann zu viel Horror oder dann auch zu viel Jumpscares oder so sind. Und das ist ja dann jetzt wohl nicht der Fall. Und dann auch dieses Spatzhumorige oder so, das kommt mir dann ja auch entgegen. Und demzufolge werde ich mal den jetzt dann auch, also ins Kino werde ich vermutlich nicht gehen. Aber ich werde mir den auch auf alle Fälle mal anschauen dann.
Ja, ist ja, glaube ich, auch schon als Disc und so angekündigt.
Genau.
Sollte jetzt nicht mehr so lange dauern. Obwohl,
Ende Oktober
wahrscheinlich. Ja, obwohl er ja doch, dass er relativ erfolgreich ist, weiß man ja immer nie, ob sie es dann nochmal im Kino ein bisschen verlängern, aber der Release sollte auf jeden Fall passen und dann kann man den gucken. Ja. Okay, dann habe ich mir endlich, wie ihr wahrscheinlich auch schon lange vorhattet, die Chance genutzt, nachdem er sowohl auf Netflix als auch auf Prime am gleichen Tag erschienen ist, Barbie angeguckt. Yay! Ich habe mich in die rosa-rote Welt begeben und war besser, als ich erwartet hatte. Storytechnisch ist jetzt kein Überflieger. Barbie bekommt irgendwie in ihrer Barbie-World Probleme. Sie läuft plötzlich nicht mehr auf Zehenspitzen, hat Todesgedanken und stellt dann irgendwie nach Recherche fest, die sie zur komischen Barbie geführt haben, dass irgendwie in der Menschenwelt ein Mädchen gibt, die halt auch genau diese Gedanken hat und sie mehr oder weniger auf sie projiziert. Und um dem entgegenzuwirken oder das rauszufinden, was das soll oder was das mit ihr zu tun hat, reist sie eben in die Menschenwelt und Ken sehr uneigenständig schließt sich ihr an. Barbie in dem Fall, gespielt von Margot Robbie, ist die Stereotypical Barbie, also die Stereotyp Barbie, und Ken ist natürlich Beach Ken, also der Strand Ken auch, und hat nichts anderes zu tun, als sie anzuhimmeln. Und in der Menschenwelt stellen beide fest, okay, da läuft nicht alles so, wie sie sich das vorgestellt hat. Barbie war nämlich der Überzeugung, dass nur durch ihr Wirken oder ihr Dasein, dass sie erfunden wurde, halt die Frauen ein tolles Leben führen. Und Ken stellt fest, hey, in Barbieland haben die Frauen viel zu sagen, das müssen wir ganz schnell mal ändern. Er kehrt nach Barbieland zurück und baut dort ein nettes kleines Patriarchat auf, und Barbie muss in der Zwischenzeit erstmal die Frau / Mädchen finden, das ihr die trüben Gedanken bereitet, und dann natürlich auch noch Barbieland retten. Ob ihr das gelingt, könnt ihr euch in Barbie angucken. Der ist nett gemacht, die Barbies sind alle erkennbar oder beziehungsweise nett umgesetzt. Er ist schräger und kritischer für einen Barbie-Film, als ich erwartet hätte. Aber insgesamt dann trotzdem merkt man halt, okay, Barbie hat, also Mattel hat Geld dafür gegeben, also ist er jetzt auch nicht übermäßig böse, in Anführungsstrichen. Also es wird schon sehr viel angesprochen, auch so mit Barbies, die eingestellt wurden, weil sie halt nicht gut genug waren oder so. Und was weiß ich, schwangere Barbie und ähnliches. Also da wird schon das ein oder andere angeführt, aber halt alles erstmal ein bisschen sehr überspitzt natürlich, was dann, finde ich, manchmal den Angriff, den Greta Gerwig da damit aufbaut, ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Halt auch nicht kritisch genug auf der anderen Seite. Und aber trotzdem halt für so einen Film mehr, als ich tatsächlich erwartet hätte. Von daher gut besetzt, bonbon-bunt, unterhaltsam und definitiv besser, als ich erwartet hätte. Ja, Ryan Gosling als Ken ist natürlich schon auf der einen Seite gut, in dem Sinn, weil er halt perfekt optisch in die Rolle passt und er ist schon definitiv durchtrainiert. Andererseits ist halt auch eine sehr blasse Rolle in dem Sinne. Also er hat als Ken null Tiefgang, was vielleicht auch beabsichtigt war, aber auch selbst nach mit Patriarchat und nach eventueller Rettung des Barbie-Landes bleibt er blass in dem Sinne und bleibt Ken.
Just Ken.
Just Ken, genau. Und von daher, ja, nett, kann man sich angucken, sollte man sich vielleicht auch angucken. Ich gebe eine 7 von 10, ist er definitiv wert. So viel zu Barbie. Und ihr wollt noch, nehme ich an?
Ich habe schon.
Ach, du hast schon.
Aber ist schon 2 Jahre her. Ich habe mal den damals, als er auf Disc erschienen ist, gekauft.
Ja, ich habe fast gedacht, ich wollte so nicht. Ja. Aber ich war mir nicht ganz sicher, weil du es nie so geäußert hast.
Ja, steht neben Oppenheimer im Regal.
Okay.
Ich hatte den sogar. Die 4K, das gab es relativ günstig in Italien damals sogar. Ja. Und ich habe mir den jetzt aber auch nur einmal angesehen. Ich müsste vielleicht mal wieder oder so, weil er in der Tat, ich habe mir auch im ersten Moment gedacht, ja, Barbie-Film, was wollen sie da jetzt machen? Aber er ist, wie du schon sagst, also er ist dann durchaus ein bisschen tiefgründiger und hinterfragt dann so das ein oder andere durchaus mal und ein bisschen, hat schon ein bisschen mehr Substanz, auch wie ich es erwartet hätte. Wie du schon gesagt hast, Ken ist halt Ken, aber das ist der Figur geschuldet halt irgendwie, dass er halt einfach nur am Strand steht und Gewichte stemmt und Barbie anhimmelt irgendwie.
Aber ich hätte mir halt gerade dann so, also dieses Patriarchat dann ausruft, so, da hätte man vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, ihm ein bisschen mehr Profil geben können. Aber im Endeffekt ist halt auch trotzdem nur, oder just Ken, der halt ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie einen auf dicke Hose macht in dem Sinne. Ja, ja. Aber nicht so dieses wirkliche Patriarchat eigentlich führt oder sondern halt
das ist passt ja in gewisser Art und Weise dann auch wieder, dass er halt nur wie du schon so schön gesagt hast, nur auf dicke Hose macht, aber halt nichts dahinter ist.
Ja, also, aber andererseits nimmt es halt auch in dem Moment dann halt auch schon wieder viel von dieser Kritik oder von dem tatsächlichen, wie es halt auf der Welt so abläuft, in vielen Bereichen halt wieder raus, ne, weil es ist just Ken. So, ne, das ist ja nicht wirklich einer, der böse ist oder der die Frauen unterdrückt oder so. Auch im Endeffekt ist so dieses, was ja rauskommt, so dieses Gehirnwäsche, das er mit den Barbies da betrieben hat, in dem Sinn, wird so leicht abmoderiert, so ein bisschen. So, ne? Das wird halt erwähnt und die nehmen es dann wieder zurück, aber es bleibt alles nett. Ja. Ne? Und in der Wirklichkeit sieht es halt ein bisschen anders aus. Und das ist halt, wie gesagt, da, wo ich sage, da ist er vielleicht ein Ticken zu brav.
Ja, aber ansonsten die Welt ist dann
absolut, ja,
ganz, ganz nett, alles in Pink und hellblau gehalten.
Ja, also ich fand es auch nett, so mit diesen Einblendungen, wie diese ganzen Sachen hießen und alles und so, das ist schon ganz gut gemacht. Und wer sich schon gar nicht dran, ne? Ja, da wurden so Klamotten dann immer so mal eingeblendet mit Namen und so. Und
ja, okay.
Wer sich damit auskennt und wer da natürlich Fan davon ist, der kriegt da von der Richtung natürlich noch mal mehr geliefert.
Ja, ich gucke mir auf jeden Fall auch an. Jetzt, wo er doppelt verfügbar ist für mich, gibt es keine Ausrede mehr. Ich habe auch kein Problem damit. Also ich hätte mir irgendwann mal angeguckt, aber ja, so wirklich scharf war ich jetzt nicht drauf. Immer neugierig. Ich fand die Trailer lustig. Ich fand das Lied I'm Just Ken ganz lustig und eingängig. Und aber hat sich bisher noch nicht ergeben, die Gelegenheit. Jetzt ist sie da. Und dementsprechend wird er bald mal geschaut.
Gut, gut. Jo, das waren unsere Last Scene. Und jetzt kommen wir zu unserer Hauptreview für heute. Wir besprechen Sinners oder wie er im Deutschen netterweise heißt, Blood in Sinners. Und Stefan gibt uns eine kurze Inhaltsangabe.
Ja, in Sinners geht es um zwei Zwillinge, Smoke and Stack, beide gespielt von Michael B. Jordan. Die sind im tiefen Süden Mississippis aufgewachsen, konnten dem Örtchen aber entkommen, indem sie zum Militär auch gingen, im Krieg gedient haben. Daraufhin waren sie in Chicago unterwegs, haben dort Diverses getrieben, was aber im Film nicht groß thematisiert wird. Jetzt sind sie nämlich wieder zurück in ihrem Heimatstädtchen. Im Gepäck haben sie einen LKW voller Sachen, unter anderem Alkohol und verschiedenen Waffen auch, ist jetzt kein Geheimnis. Auf jeden Fall sind sie zurück, haben im Prinzip alles mitgebracht, was man so in Al Capone's Chicago hat und gern hat und wollen das jetzt nicht unbedingt jetzt in die Gesellschaft dort einfügen, aber in Gestalt eines Juke Joints. einer Neueröffnung von einer Scheune, die sie in ein Tanzlokal umbauen wollen oder relativ schnell umgestalten wollen. Dort wollen sie halt den ganzen Alkohol einbringen und da einfach was Gewinnträchtiges rausmachen. Wir lernen aber ganz am Anfang des Films einen jungen Mann kennen, Sammy, das ist der Cousin, genannt Preacher Boy, gespielt von Miles Keaton. Und der ist sowohl in einem kleinen Vorgriff am Anfang zu sehen, wie er eines Morgens blutüberströmt und sehr ramponiert in die Kapelle seines Vaters reinkommt. Und dann erzählt die Geschichte sich quasi als große, lange Rückblende, wie er dann auf seine zwei Cousins getroffen ist, Smoke und Stack, mit denen wieder zusammenkommt. Er ist möchte gern auf jeden Fall später Musiker werden, hat eine Gitarre auch von ihnen geschenkt bekommen, soll halt an dieser Eröffnungsfeier teilnehmen, indem er da auch spielt. Smoke und Stack rekrutieren daraufhin auch ein paar andere Personen aus ihrem alten Bekanntenkreis, zum Beispiel Delta Slim, gespielt von Delroy Lindo. Der soll dort auch auftreten. Er ist halt auch ein Blues-Musiker, Mundharmonika und ähnliches. Wird auch mit Alkohol gelockt. Smokes ehemalige Freundin Annie wird auch dazu genommen, weil sie gut kochen kann und ähnliches. Gemeinsam haben die auch eine Vergangenheit, die auch tragisch ist. Und so spricht sich das sehr schnell rum, dass sie diesen Laden eröffnen wollen. Den haben sie von einem Weißen abgekauft. Und richten den relativ schnell her. Abends soll es dann losgehen. Geht auch super schnell los. Und quasi die farbige Dorfbevölkerung oder Städtebevölkerung kommt dort zusammen, um ausgelassen der Musik zu frönen, diese zu genießen, zu feiern, zu trinken und ähnliches. Erstmal unwissend von ihnen naht sich auch Gefahr, denn bewegt sich eine irische Gestalt im Umland umher, die auch, auch Anhänger rekrutiert sozusagen und bei denen auch demnächst oder beziehungsweise im Laufe des Abends vor der Tür steht und gern reingelassen werden möchte. Und wie wir ja schon aus der Genre-Vergangenheit wissen, gibt es bestimmte Kreaturenart, die hereingebeten werden muss, um dort einzutreten und dann entsprechend vorzugehen. Und eingangs ist es so, dass sie nicht reinkommen, aber die rauskommen, sind erstmal in Gefahr. Und so entfaltet sich denn der Abend. Und da gehen wir jetzt näher drauf ein.
Jo, danke dir. Wolfgang, wie gefiel dir Sinners?
Wenn ich es in einem Wort zusammenfassen müsste, dann würde ich gut sagen. Nee, ich fand extrem stark und gut gemacht, wie sie da diese Welt oder diese Atmosphäre irgendwie aufgebaut haben von diesem Juke-Joint, den sie da willen, aufmachen und ihre ganzen oder die Smokestack-Twins da ihre ganzen Mithelfer zu Beginn, es geht ja fast die erste Stunde des Films, ist ja mehr oder weniger nur rekrutieren, angefangen von Preacher Boy als Blues-Sänger über Delroy Lindos Figur, der auch als Blues-Musiker und das Ehepaar Chow, das dann für die Bar zuständig ist und so weiter und gewisse oder die Einkäufe, die getätigt werden müssen, und das ist eigentlich, klingt jetzt relativ unspektakulär, ist aber, fand ich, interessant und spannend anzuschauen, und man baut natürlich dann auch mit den Figuren ein bisschen eine emotionale Bindung auf und auch die hochgradig unterschiedlichen Zwillingsbrüder, der eine eher verwegen und so der Haut drauf Typ und der andere eher so ein bisschen besonnen und eher der Familienmensch, ist ja nicht ganz das richtige Wort, aber halt auch mit der Vergangenheit mit Annie, die er hatte, halt auch so eher der familiäre Typ, sage ich jetzt mal, also auch da sehr unterschiedlich, obwohl es eben Zwillinge sind. Und das fand ich sehr interessant und spannend anzuschauen. Das Ganze ist dann untermalt von A, den Musikstücken, die immer wieder eine sehr wichtige oder prägnante Rolle auch in dem Film spielen, was auch in dieser einen Sequenz dann am Abend mündet, wo irgendwie diese Tanz- und Musiksequenz, wo eben diese ganzen kulturellen Figuren und Hintergründe da in diesem einen Abend oder in diesem einen Song bebildert werden. Das fand ich sehr cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, so über die Jahrhunderte hinweg bis in die Zukunft rein. Also das fand ich echt cool gemacht und spannend anzuschauen. Und dann natürlich die unglaublich coolen und tollen Bilder, wie sie da die Natur, die Stadt, die Umgebung eingefangen haben und wie das alles ausgestattet war. Also das fand ich echt spektakulär gemacht.
Gut, mach gleich weiter.
Okay, genau. Ich fand auch den Film gut, um das mal so vorwegzunehmen. Manche Sachen fand ich auch grandios. Also ich fand diese erwähnte Gesangs-Musiksequenz in der Mitte, die ja auch bedeutend ist, weil sie ja auch die anderen Personen anlockt, wie da tatsächlich auch, wie Wolfgang schon geschildert hat, von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft reingeht. Fand ich einen sehr, sehr coolen Bruch auch in dem Film an sich, weil es eigentlich ein klassisches Period Piece bis dahin war und auch durchgehend eigentlich ist. Und das fand ich, war so eine coole Momentsequenz, wo ich denke, okay, das ist einfach, Ryan Coogler als Regisseur durfte da ein paar Sachen reinbringen und sich ein bisschen austoben. Und das hat er auch getan inhaltlich. Und wir haben es auch schon mal erwähnt bei Weapons, dass es einfach auch hier im Prinzip ein Original-Film ist, der keine Fortsetzung, kein Remake ist und auch eigene Ideen mit reinbringt und das auch nicht unbedingt zu konventionell aufarbeitet. Denn auch was Wolfgang gesagt hat, kann ich nur unterstreichen, mir gefiel auch die Einstiegsphase richtig gut. Einfach so die Baumwollfelder und so die Art, die miteinander umgehen. Und da habe ich mir auch wirklich schön reingefühlt. Ich bin ein großer Horrorfan, das weiß jeder, der uns zuhört und der mich kennt. Aber ich fand tatsächlich auch die Horrorelemente in dem Film fast das Schwächste, weil sie einfach eher konventionell waren. Aber das Drumherum, auch die Musik, ich bin auch kein Musical-Fan, deswegen bin ich gespannt, was Andreas gleich dazu sagt. Die Musiksequenzen, weil die Musik derart prominent eingebunden ist. Und das fand ich auch gut, einfach weil es ungewöhnlich ist, weil es nicht nur dem Film zu so einem From Dusk Till Dawn in der vergangenen Zeit gemacht hat, fand ich das einfach sehr, sehr ein cooles, interessantes Konzept, das dahinter war, dass man sich auf diese Sachen mehr fokussiert hat. Und wie gesagt, so ein bisschen From Dusk Till Dawn, 30 Days of Night mit einem Belagerungsszenario und so, alles dabei. Aber das fand ich tatsächlich nicht für mich in dem Sinne das Interessante an dem Film, sondern tatsächlich das Drumherum fand ich wesentlich interessanter vom Atmosphärischen her.
Jo, danke. Dann gebe ich mal meinen Senf dazu, weil du schon ansprichst. Ich fand den gar nicht so als Musical in dem Sinne. Ja, es gibt ein paar prominente Musikstücke, aber die singen ja jetzt ihre Texte nicht oder brechen alle zwei Minuten in irgendwelche Lieder aus.
Ja.
Ne? Von daher, auch mir hat die Sequenz gut gefallen mit diesen modernen, kam auch wirklich aus dem Nichts und sehr überraschend. Mhm. Hat mir dadurch halt einfach besser gefallen, weil es zwar ja klar was Bluesiges drin hat, aber halt dann doch eher Modernes, weil die reinen Bluesnummern, muss ich sagen, ist halt nicht meine Musik und da die haben wenig mit mir gemacht. Ich fand die okay, passt natürlich zur Zeit und zu den Personen. Muss aber auch sagen, ich fand zum Beispiel den, wie hieß er, der die Musik gesungen hat, Preacher Boy, ja. Den fand ich gesanglich gar nicht so gut. die ältere Version hat mir da tatsächlich besser gefallen, muss ich ehrlich sagen. Das ist so eine Stimme, als er da anfing, auf dem Wagen auch zu singen, die mir ein bisschen zu bemüht und gepresst klang. Ist jetzt auch natürlich wieder eine Geschmackssache, aber die ältere Version hat, da klang das leichter, in Anführungsstrichen. Mag jetzt natürlich vielleicht beabsichtigt gewesen sein, weil er ja da noch jünger ist und alles, aber das fand ich qualitätsmäßig schlechter als das ältere selbst dann. Aber das ist jetzt nur, wie gesagt, halt bei dem einen Stück so. Diese Zusammenmischung fand ich cool tatsächlich auch, als dann plötzlich der Typ mit E-Gitarre auftaucht. Im ersten Moment denkst du, habe ich mich jetzt verhört oder was übersehen? Weil es halt auch wirklich, muss man sagen, einfach wirklich gut eingebunden ist, so aus diesem plötzlichen und auch das Lied der Weißen, in Anführungsstrichen, draußen, fand ich auch gut gemacht, weil es so auch diesen Gegensatz so ein bisschen gut rübergebracht hat, weil es ja nicht nur, ich glaube, wir können das Wort aussprechen, weil es ja mehr oder weniger in der Öffnungssequenz schon kommt und in den Trailern auch drin ist, weil es ja nicht nur Vampire sind, sondern es ja eigentlich auch in dem Sinne, beabsichtigt oder nicht, von Weißen ausgeht oder von einem weißen Vampir. Das, ja, war schon ziemlich gut. Muss auch sagen, Stefan, es ging mir wie dir. Ich fand tatsächlich auch den eigentlichen Vampir-Part ein bisschen schwach oder den Horror-Part. Und hat mich auch zum Beispiel, sind Kleinigkeiten, es gehört manchmal in Horrorfilmen auch dazu, aber hier hat es mich fast mehr gestört, weil der Beginn so mit dieser Einführung und diesem Ranbringen eigentlich so gut durchdacht war, halt so gestört, dass zum Schluss dieser Kampf so fast ein bisschen unterging und dann auch irgendwie so 4-5 Leute gegen dann doch plötzlich 20-30 Vampire kämpfen und das dann aber trotzdem wirkte, als würden die alle töten und so aus dem Nichts. Und da dachte ich dann auch, das war dann so ein bisschen nicht so, wo ich sage, hey, das hat mich jetzt überzeugt oder das war cool oder irgendwie. Also das fand ich eher ein bisschen schwach tatsächlich.
Ja, grundsätzlich fand ich auch einfach die verschiedenen Elemente, die da drin waren. Ich meine, man hatte so die klassischen Blaxploitation-Sachen auch so ein bisschen mit drin, gerade das Ende. Also jetzt nicht das Vampir-Ende, sondern das Ende vor dem Epilog-Ende sozusagen.
Ja.
Das war halt auch so ein klassisches Chicago-Ende, hätte ich was gesagt, nur nicht in Chicago, mit Tommy Gunn und allem.
Ja.
Und also das Ganze, was da zusammengemischt wurde und einfach, dass man wirklich gemerkt hat, dass es eigentlich ein schwarzer Film ist und von nicht von irgendeinem Weißen, der jetzt irgendwie einen Film mit Schwarzen gedreht hat.
Ja.
Also, sondern die Kultur war irgendwie getroffen, man hat gemerkt, es passte. Es wirkt jetzt nichts unauthentisch und es war halt auch gut atmosphärisch und nicht so gekünstelt. Und
ja,
ich weiß nicht, ob dir die Kostüme zu dreckig waren oder zu sauber waren, genau.
Nee, das war alles okay. Das war, wie gesagt, für den, weil halt auch einfach, aber auch, mich hat ein bisschen tatsächlich die Special Effects am Anfang schon ein bisschen gestört, in dem Sinne, die fand ich so leicht unnötig, wenn sie da im Auto saßen und so. Da habe ich auch gedacht, das hätte man vielleicht anders lösen können. Oder und weil es mir gerade einfällt, das muss ich einfach sagen, dieses Zwillingsding ist für mich absolut unnötig. Das ist so ein einfaches, das ist einfach nur ein Gimmick. Und ich fand es am Anfang schon, als sie da beide neben dem Auto stehen, dann der eine dann halt so nach unten sieht, wo man eigentlich genau weiß, okay, der ist es nicht, sondern ist halt irgendein Typi, den sie da mit reingestellt haben und so. Warum hätten das nicht ein anderer Schauspieler sein können? Und die wären einfach Brüder gewesen, die auch total unterschiedlich sind. Und es gibt auch zweieiige Zwillinge. Und warum muss das einer sein und einer spielen? Das fand ich tatsächlich unnötig. Ich meine, es war jetzt nicht mega schlecht gemacht, aber
nicht so, ich weiß es jetzt leider nicht genau, aber gibt es da nicht irgendwie sogar einen Song mit den Smokestack Twins, auf denen das irgendwie auch zurückgeht oder so? Ich weiß
es. Ja, nicht. Mag ja sein, aber wie gesagt, es gibt ja auch zweieiige Zwillinge. Ja, warum? Ja. Deswegen, ja. Hätte jetzt nicht, meinetwegen nicht sein müssen. Wie gesagt, es war jetzt nicht mega schlecht oder komplett durch das, dass die ja auch dann immer getrennt waren. Gerade die erste Hälfte war es auch okay. Aber alleine dann schon dieses Ding, dass jetzt unterschiedlich farbige Mützen tragen, damit man sie auch weiß, mit wem man es jetzt zu tun hat.
Damit wir es wissen.
Genau. Ja, aber das hätte ich doch umgehen können, indem ich einfach einen anderen Schauspieler nehme. Ne? So, weißt du, so, das wirkt halt so einfach gimmicky für mich und unnötig. Aber. Okay, das ist ja auch, wie gesagt, auch Geschmackssache wieder.
Noch kurz zu den Songs oder zu den Musikstücken im Film. Ich fand es relativ gut von der Balance, weil die waren nie zu lang oder so, sondern das war immer nur so eine kurze Sequenz. Also absolut. Es war jetzt nicht so, dass da irgendwie dann erstmal 3-4 Minuten ein Song oder ein Bluesstück oder ein Folkstück irgendwie durchgenudelt wird, sondern es ist halt irgendwie kurz und prägnant und dann geht es auch wieder weiter in der Handlung und dann dadurch wird es auch nie irgendwie zu lang oder wenn dir da mal ein Stück nicht gefällt, dann ist es nicht so, dass es dir die Lust am Film nimmt, weil du dir denkst, oh, wie lange denn noch und ist es bald vorbei oder so, sondern haben sie relativ gut die Balance auch gehalten bei diesen Stücken, fand ich. Also das ist mir zumindest beim Schauen so aufgefallen.
Du denkst nicht, und hör doch endlich auf zu singen.
Ja. Und ein bisschen, weil ihr das ja auch angesprochen hattet mit diesem Horror-Part, dass der so ein bisschen eher das Konventionellste jetzt irgendwie an dem Film hat. Also da kann ich dem prinzipiell auch zustimmen. Das war jetzt im Vergleich zu der ersten Hälfte des Films oder so, war das dann schon, war halt dann, man jagt halt dann die Vampire oder die Vampire jagen sie und ist dann halt auch ein bisschen, man hat sich da dann Gott sei Dank an die, ich sage jetzt mal, altbekannten Regeln gehalten mit dem Einlassen und den Fehlen oder so, aber ich fand es dann auch im Finale ein bisschen hart, doof oder dumm, dann stehen die da halt da und warten, bis die Sonne aufgeht und um dann alle irgendwie in den Sonnenaufgang zu schauen. Also das fand ich halt ein bisschen unnötig dumm oder so, wieso sie sich da nicht irgendwie dann Schutz gesucht haben und auch wie Remick hieß er, oder der Obervampir der Weise, wie der aufgetaucht ist, wird er ja von diesen Native Americans irgendwie verfolgt oder so. Und
die dann gar keine Rolle mehr spielen.
Genau, die dann irgendwie wechseln. Also die merken halt, dass die Sonne untergeht und dann, weil sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, sie müssen jetzt weg oder so. Aber von denen siehst du halt auch nie wieder irgendwas. Also das fand,
ich habe eigentlich auch irgendwie darauf gewartet, so Sonne ist jetzt da, jetzt kommen die oder so, irgendwie passiert noch was oder keine Ahnung, oder die tauchen doch noch auf und unterstützen die bei ihrem Kampf. Das wirkt ja auch so ein bisschen, irgendwie liegen gelassen. Ne? So.
Als wäre sonst wär auch einfach zu viel gewesen.
Ja, natürlich, aber warum dann am Anfang? Ne? So.
Ja, okay. Zumal nach dem Finale, das zweite Finale kommt mit dem Ku Klux Klan nochmal. Er packt schon relativ viel auch rein, muss man auch sagen. Es war jetzt nicht schlimm und es war auch nie langweilig und aber gerade beim Schluss zu, und da gibt es ja dann die Endsequenz und dann gibt es die Endtitle-Sequenz und dann gibt es eine Mid-Endtitle-Sequenz und dann nochmal eine ganz Schlusssequenz oder so. Also das ist dann schon ein bisschen viel, um alles nochmal abzubinden auch.
Ja, also sie haben eine Menge reingepackt. Gut, geht ja auch ein bisschen der Film, aber ich fand es, wie gesagt, auch trotzdem relativ gut ausgewogen.
Ja, aber es ist halt trotzdem, weil ich meine, diese ganz Endsequenz dann auch noch, warum kann man das nicht, ich bin kein Fan von so, wir packen jetzt da mitten in die Credits noch und da hinten noch irgendwas und das, warum kann ich das nicht einfach das als Film dann enden lassen und bringe das halt der Reihe nach, wenn ich das schon unbedingt noch reinbringen will? Ich sehe es noch ein, dass man, es gibt ja mal so diese diese Vor-End-Credit-Sequenz, wo ja nochmal so im Stil des Films, wo die wichtigen Sachen erstmal kommen, wenn ich danach noch was bringe. Aber wenn dann der zigste Beleuchter kommt und was weiß ich, und die ja alle gute Arbeit leisten, und wer sich so einen Abspann angucken will, kann es auch gerne tun. Aber danach dann noch was zu bringen, finde ich immer ein bisschen drüber.
Das ist halt der Marvel-Einfluss bei Ryan
Coogler. Möglich, ja.
Ja. Aber auch besetzungstechnisch war ich sehr zufrieden. Also ja. Michael B. Jordan, solide. Ich fand es erstaunlich eigentlich, dass hier Miles Keaton vorher noch nichts getan hat. Also der war absoluter Newcomer. Dafür hat er gut gespielt.
Der war Preacher Man, oder? Oder Preacher Boy.
Preacher Man, genau. Der hat vorher nicht mal in einer kleinen Serie mitgespielt, sondern ist sein komplettes Debüt. Jack O'Connell als Böse, auch völlig in Ordnung. Delroy Lindo.
Den fand ich klasse.
Den sehe ich eigentlich immer gerne.
Ja, der ist solide.
Absolut solide. Hayley Steinfeld, ganz lustig, dass ja auch im realen Leben, als der Film rauskam, die Google-Suchen über ihre ethnische Herkunft in die Höhe schossen. Da sie ja scheinbar wirklich afroamerikanisches Blut irgendwo in der Blutlinie mit drin hat. War auch völlig okay. Dementsprechend, besetzungstechnisch fand ich den gut, passend gecastet sozusagen alles.
Und, ja, aber was ja eigentlich sinnlos ist, weil die ja eh eine Weiße in Anführungsstrichen spielt, oder? Also
ja, aber halt mit Blutlinie, sonst wäre sie ja auch nicht eingeladen worden, ne?
Naja, jein. Ja. Also sie war ja schon, wurde ja aber schon gefragt, so, oder war ja schon.
Natürlich,
aber ich hatte so verstanden, dass sie eigentlich eher so mit. Nur halt mit ihm aufgewachsen ist oder so ein bisschen, aber.
Nee, sie hatte irgendwann gesagt, dass das irgendwie der Vater oder irgendeiner hat, da war ein Farbiger in der
Familie. Okay.
Deswegen wurde das immer so ein bisschen immer schief angeguckt und so.
Ja.
Also sowohl von den Weißen als auch den Schwarzen. Das war so ein bisschen, hätten sie natürlich tiefer ausarbeiten können, dass sie halt nirgendwo 100% reinpasst.
Okay. Und irgendwann gibt es ja dann auch mal noch diesen Dialog, wo er ihr dann sagt, dass er ihr einen weißen Ehemann besorgt hat oder so. Also das ist dann schon irgendwie, deutet ja auch darauf hin, dass sie eben einen schwarzen Hintergrund eben auch hatte.
Ja. Genau, und deswegen durfte sie da auch mit rein und so. Also deswegen, das war halt so nebenbei abgehandelt.
Ja, wobei sie aber tatsächlich, fand ich, schon eher eine der schwächeren, in Anführungsstrichen, war darstellerisch. Weil die anderen einfach zu gut waren.
Genau, die auch von den Persönlichkeiten standen die anderen halt deutlich heraus.
Genau, also auch zum Beispiel Art. Annie fand ich zum Beispiel gut und sehr, sehr klasse in ihrer Rolle. Die kam fast ein bisschen zu kurz für mich, so mit ihrer doch resoluten Art und wie sie das dann auch gleich gecheckt hat mit den Vampiren und alles und da die Ansage macht und so.
Ja.
Also das ist schon...
Ja, deswegen haben sie gut gemacht, die Besetzung auf jeden Fall. Und dementsprechend war ich echt zufrieden mit dem Film. Auch von der Lauflänge hat es mich nicht gestört. Klar hätte man es zusammenfassen können. Aber wie wir auch gerade schon gesagt haben, manche Punkte hätte man auch noch gar ausweiten können.
Ja.
Also deswegen haben sie, glaube ich, irgendwo recht gut den Ton getroffen. Also was sie jetzt mit reingenommen haben oder nicht. Auch im Abspann die Szene, wo wir gerade bei Schwarz oder Weiß auftreten von ihr sind, ist jetzt tatsächlich ein kleiner Spoiler, wenn ich erwähne, dass sie im Abspann auch nochmal auftaucht. Aber da war sie ja sehr afroamerikanisch gekleidet und gestylt sozusagen.
In der allerletzten
Sequenz? Nee, in der Mitte. In der Bar-Szene. Die ich auch gut fand. Also Andreas hat sie auch schon mal rausgestellt, nochmal mit dem alten
Sunny,
dass er da nochmal sein Stück gespielt hat,
in die
Jahre gekommen und so. Ja, auch echt gut.
Weil es Andreas ja bei unserem Trailer zu Queen of Bones schon angesprochen hatte mit dem Digital-Look. Ryan Coogler hat ja jetzt auf Film gedreht.
Ja, was halt einfach optisch viel besser passt. So, ne? Muss man halt wirklich sagen. Ne?
Ja. Und dann ja auch in IMAX teilweise gedreht. Also er hat ja dann auch diese zumindest auf der 4K-Disc waren diese Formatwechsel ja von 16:9 oder 1,78:1 zu diesem ganz schmalen auch eher ungewöhnlichen 2,76:1, dass er da irgendwie als Bildformat auch gewählt hat. Finde ich prinzipiell immer gut. War ein paar Stellen, war es immer ein bisschen sehr hoppla hopp. Wenn dann immer so einmal so eine kurze Landschaftsaufnahme, ist dann das Bild aufgegangen und dann ist wieder die Handlung weitergegangen, dann war es wieder in diesem schmalen Streifen. Ich weiß dann immer nicht, wie es halt in diesen IMAX-Kinos oder so ausschaut.
Ja.
Aber so im Heimkino ist es halt dann so ein bisschen nur wegen dieser großen Panorama-Landschaftsaufnahme das Bildformat wechseln und dann sofort wieder zurück. Das wirkt halt ein bisschen komisch. Das Bild schaut halt schon einfach größer und prägnanter aus. Also das muss man ihm auch lassen. Und wie gesagt, durch das, dass es auf Film eben aufgezeichnet wurde oder insbesondere auch in IMAX, hat das natürlich schon qualitativ ein ganz anderes Erscheinungsbild wie halt so ein digital runtergedrehter Film.
Hm. Absolut. Also mich hat es jetzt nicht gestört mit den verschiedenen Formaten.
Stört.
Also,
ja.
Aber von daher.
Ist dann, ja.
Nee, aber auch so, dass es irgendwie sehr auffällig war, fand ich jetzt auch nicht.
Fand ich auch nicht.
Ja, also, da ist immer noch der für mich irgendwie der Königsweg immer noch The Dark Knight von Christopher Nolan. Da fällt es nicht fast überhaupt nicht auf, wenn sich die Bilder oder die Formate wechseln und du nimmst es nur so irgendwie unterbewusst, weil jetzt ist das Bild auf einmal größer, weil der das irgendwie ganz geschickt integriert hat.
Ja, also ich kann nur für mich sprechen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich The Dark Knight inzwischen öfter schon gesehen habe, aber da fällt es mir mehr auf als jetzt hier bei
Celia
tatsächlich. Aber wie gesagt, das kann auch daran liegen, dass ich den halt einfach schon jetzt öfter gesehen habe und dadurch dann bist du schon irgendwie darauf vorbereitet oder hast es irgendwann, wenn du es einmal siehst, siehst du es natürlich immer ne? Also von daher, das kann auch daran liegen.
Mhm. Und dann gibt es ja auch, ich glaube, Michael Bay hat das dann irgendwie mal total entfremdet. Was in Ambulance? Ich weiß es nicht, wo drei, vier verschiedene Bildformate zum Einsatz kommen und die ständig hin und her. Oh nee, ich glaube, es war irgendein Transformers-Film. Das ist dann auch irgendwie. Das schaut dann halt ganz wild aus irgendwie. Aber bei Sinners war es jetzt definitiv nicht störend. Und wie gesagt, schön, dass halt auch mal was auf Film wieder gedreht wird. Und natürlich auch schön, dass er ja so erfolgreich war, wie er dann jetzt nun war für einen Film, der jetzt eben nicht irgendwie eine Comic-Verfilmung ist oder sonst irgendwie eine Fortsetzung ist, sondern mehr oder weniger eine originäre Story. Und
Es ist jetzt schon die zweite größere Originäre, aber klar, es gibt auch immer wieder andere, die halt nicht gut kommerziell laufen, was immer ein bisschen schade ist. Klar, jetzt hat man so zwei große Beispiele in diesem Jahr, Sinners und halt Weapons, aber halt auch so Filme wie Companion, die liefen halt nicht wirklich erfolgreich. Ja. Das waren halt auch keine Fortsetzungen und so. Na, das ist immer so lala.
Aber es gibt auch Fortsetzungen, die nicht gut laufen. Ne? Das hängt von so vielen Sachen ab, ne? Ob das läuft oder nicht, wie die Menschen gerade drauf sind, wie das Wetter draußen ist und, ne? Also das spielt ja so viel eine Rolle. Von daher ist halt ja auch einfach mal ein bisschen Glück dabei, ob das jetzt für die Filmfirma, ob du das den richtigen Film zur richtigen Zeit hast oder eben nicht.
Mhm. Genau.
Aber naja,
ja.
Mal gucken.
Aber genau, so muss man sehen, bei das, ja.
So, aber das Problem ist, die sehen es halt leider nicht so, ne? Die sehen halt einfach, okay, wenn die es runterbrechen, sind halt Fortsetzungen insgesamt erfolgreicher. Also machen sie lieber die 10. Fortsetzung von irgendwas, die vielleicht auch nicht schlecht ist, aber wo ich halt dann auch sage, ach nö, nicht schon wieder.
Ja, genau. So,
Also es lässt sich halt nicht planen, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Und dann hast du halt auch teilweise Filme, die halt im Kino jetzt nicht zwangsläufig ein Erfolg sind, dann aber halt irgendwie im Heimkino als Kultfilm irgendwie auf Blu-ray oder so amassieren, ja, oder so, oder der dann halt einfach 10, 20 Jahre später einfach nochmal angeschaut wird. Aber das ist natürlich nichts, wo du BWL-technisch in die Bücher schreiben kannst und sagen kannst, das, ja, ist ein Erfolg, sondern das ist.
Da fällt mir ein, ich sollte halt Dread mal wieder angucken.
Ja. Ja. Und ich wollte mir nach Sinners jetzt O Brother Where Art So mal wieder anschauen.
Ja, okay, der ist auch ganz nett. Oder ja, zumindest habe ich nett in Erinnerung.
Ja, 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 ich staune.
Mit den Soggy Bottom Boys.
Ja.
Ja, der war nett.
Ja. Jut, habt ihr noch was zu Sinners?
Nö.
Ja.
Dann haut raus eure Wertung. Wolfgang.
8 von 10, ganz solide.
Ich würde richtig gute 7 geben. Irgendwie kann ich mich nicht so ganz durchringen zu einer 8, weil der Horrorpart nicht so gut ist, wie ich ihn gern gehabt hätte. Und weil ich halt auch kurz zuvor Weapons gesehen habe und dem auch nur eine gute 7 gegeben habe. Und ich sehe sie irgendwo sehr ähnlich qualitativ.
Ja. Also genau so sehe ich es nämlich auch. Deswegen bin ich auch nur bei einer guten 7. Weil ich auch einfach insgesamt einfach so ein paar Sachen habe, die nicht so ganz passend für mich. Und ich es auf der einen Seite honoriere, dass er irgendwie ja was Eigenständiges gemacht hat. Aber halt auch einfach der zweite Teil mit dem Horror, einfach ein paar Sachen mit dabei sind, wo ich sage, und eben auch mit den Zwillingen und dieses und jenes. Also sind viel so Kleinigkeiten, die sich dann aufsummieren, wo ich sage, nee, eine 8 kann ich doch nicht geben. Ist, ja, Korinthenkackerei, aber egal.
Ja, und es ist definitiv ein guter Film, habe ich auch von Anfang an gesagt. Und auch einer, den ich mir bestimmt noch mal angucken werde.
Ja.
Aber wie gesagt, es muss ja auch keine 8 sein, um gut und unterhaltsam zu sein.
Ja, in dem Sinne. Absolut. Ne, ich muss mal gucken, es ist immer schwierig, ob ich den mit meiner Frau noch mal gucke, weil sie natürlich auch, sie guckt schon gern so Horror und Action und alles, aber das ist ja schon ein spezieller Film von der Art und Weise. Mal schauen, ob ich ihr in schmackhaft mache.
Kannst du da nicht sagen, zweimal Michael B. Jordan?
Nee, ich glaube, das interessiert sie überhaupt nicht. Also sie hat auch jetzt nicht, also sie ist zum Beispiel eher, wie heißt er, Casino Royale.
Daniel Craig?
Bitte? Daniel Craig, genau. Also den mag sie zum Beispiel lieber oder sehr gern. Da freut sie sich auch über die Hercule Poirot, diese anderen, aber halt, ihr wisst, diese Detektivgeschichte, die hat sie gern geguckt und so, also den sieht sie ganz gern. Von daher weiß ich nicht. Bei Michael B. Jordan weiß ich nicht, ob sie den überhaupt kennt, wenn ich ihr sage, dass der mitspielt. Weil, gut, Black Panther war er nicht dabei, nee.
Doch,
war er auch dabei. Wen hat er gespielt?
Den nicht so gut. Ich habe den nie geguckt, aber leider den.
E-Monger
hier. Ja, okay, alles klar. Ja, aber. Ja, ich glaube nicht, dass er den so dann direkt auf dem Schirm hätte und sagt, ach, der.
Ja.
Ne, so. Und Creed haben wir nie geguckt. Also von daher kennt sie den tatsächlich nicht.
Ja.
Ne, also. Aber wie gesagt, das wäre eine Gelegenheit, den dann nochmal anzugucken. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir heute alles besprochen, was es zu besprechen gab. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch gefallen. Dann verabschiede ich mich an der Stelle, wünsche euch alles Gute und bis bald.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Auch von mir, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.